Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir heißen euch hier herzlich willkommen, so wie immer, eure beiden Hosts. Ich bin Nibras Nami, an meiner Seite Florian Barbour. Wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und sprechen hier immer wieder über, ja, Themen der Kindergesundheit. Mal sind es Symptome, mal sind es Erkrankungen. Heute eher doch wieder mal ein Symptom. Hatten wir, glaube ich, schon länger nicht, dass wir eher uns einem Symptom widmen als einem Erkrankungskomplex. Heute soll es um Lymphknotenschwellungen gehen. Das habt ihr vielleicht bei euch selber schon mal bemerkt. Das habt ihr vielleicht bei euren Kindern schon mal bemerkt. Vielleicht habt ihr es aber dort noch nie bemerkt und seid durch die heutige Folge gut vorbereitet für den Fall, dass es mal so ist. Florian, du kennst das bestimmt auch von deinen Kindern, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Also die sind mit ihren Altersniveaus zwischen, was sagen wir jetzt, zwischen 3 Jahren und 11 Jahren natürlich genau in dem Bereich, wo Lymphknoten sich bemerkbar machen, mal zu tasten sind, mal größer werden, einem mal auch von außen auffallen, ohne dass man draufgreift, sondern nur durchs Angucken man das schon bemerkt. Und das ist ja auch das passende Alter, gerade so im Kindergartenalter, Vorschulalter, kommt es da am ehesten zu diesen Reaktionen, dass man Lymphknoten groß wird. Und ich meine, wir haben das ja beruflich, steht es ja bei uns auch an der Tagesordnung. Tagtäglich kommen Patienten zu uns, die zum Beispiel von niedergelassenen Kinderärzten oder Kinderärztinnen geschickt werden, um Lymphknotenschwellungen abzuklären. Das heißt, wo die Patienten an dem Punkt angelangt sind, wo es einfach notwendig ist, dass man genauer darüber Bescheid weiß, warum jetzt der Lymphknoten größer ist als sonst oder größer als früher. Und ist gar nicht so ein simples Thema, finde ich, aber umso wichtiger, dass wir uns heute damit beschäftigen.
Mhm. Und Lymphknoten können ja auch manchmal einfach tastbar sein, ohne dass überhaupt irgendein Problem vorliegt. Also sie gehören zu den Organen des Körpers, die man auch einfach mal ertasten kann, ohne dass ein Problem da ist. Das ist nicht überall am Körper so, aber es gibt gewisse Regionen, da ist es durchaus gut möglich. Typischerweise zum Beispiel am Hals oder am Unterkiefer, da kann es gut sein, dass man Lymphknoten auch tasten kann, ohne dass irgendeine Entzündung oder ein anderes übergeordnetes Problem vorliegt. Der Klassiker ist so ein bisschen, finde ich, so im hinteren Drittel des Halses, dass da Lymphknoten zu fühlen sind, wo dann das erste Mal, wenn sie entdeckt werden, Verwunderung herrscht. Ich kann mich auch noch erinnern an meine Kindheit, wo ich da mal so einen, ja, ich würde mal sagen, maximal erbsengroßen Lymphknoten ertastet habe und mich wirklich gefragt habe, was ist das? Wieso ist da so ein Knubbel? Und nicht selten, würde ich sagen, haben wir auch solche Fälle, die uns, zumindest in der Praxis kommt es sicherlich auch mal vor, dass ein Kind mit so einem ganz normalen Halslymphknoten vorgestellt wird, aber es hat auch schon den Weg in die Universitätsklinikambulanz auch schon geschafft, dass man da unsicher war. Und ja, wenn wir da dran tasten und wir haben, glaube ich, ja, sagen wir mal, eine gute Expertise für Lymphknoten, merken wir sofort, der ist ja völlig normal. Und dann sind natürlich auch alle zum Glück schnell beruhigt.
Ja, vielleicht fangen wir mal an. Du hast es schon angerissen mit, man hat viele Lymphknotenstationen, aber auch nicht überall. Vielleicht so ein ganz kurzer Überblick über das lymphatische System generell oder lymphatisches Gewebe im Körper. Also was man wirklich fast überall hat, sind so Lymphgefäße, wodurch die Lymphe fließt, also diese Flüssigkeit, die da quer durch den Körper transportiert wird. An einigen ausgewiesenen Stellen, die wir gleich noch nennen werden, hat man dann auch solche Lymphknotenstationen. Und dann gibt's noch übergeordnet sozusagen lymphatisches Gewebe. Und da gehört zum Beispiel die Milz dazu. Das ist so ein lymphatisches Organ oder der Thymus oder auch die Mandeln. Und die sind eben alle zusammen ganz wichtig auch für die Immunabwehr, die im Körper stattfindet, und Lymphknoten, da steckt schon das Wort Lymph drinnen. Das ist, klingt ganz ähnlich wie die Lymphozyten, und die sind wiederum ganz wichtige Zellen im Blut, die eben hauptverantwortlich dafür sind, dass der Körper frei von schädlichen Bakterien und Viren, vor allem Viren, gehalten wird.
Ja, du hast gerade schon den Thymus genannt. Ich wollte ihn vielleicht hier nochmal erwähnen. Finde ich, ist ja irgendwie ein ganz cooles Organ, weil es ja eine sogenannte Involution durchmacht. Das heißt, es gehört zu einem der wenigen Organe, die mit der Zeit sich zurückbilden und natürlicherweise verkümmern. Das wäre ja etwas, was wir bei anderen Organen ziemlich blöd fänden, wenn es passieren würde. Wenn jetzt mal so eine Niere auf einmal sich verabschiedet mit der Zeit und sagt, wir haben jetzt hier als Doppelteam gearbeitet, jetzt kann der eine die Stellung halten, die andere brauchen wir jetzt nicht mehr. So ist es nicht. Der Thymus ist einfach ein Organ, der dafür da ist, gerade am Anfang des Lebens dabei zu helfen, die ganzen Lymphozyten auszubilden, so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine Kaserne von der Armee, wo ganz viele Truppen ausgerüstet werden, und ab einem gewissen Zeitpunkt hat das Immunsystem sich so weit entwickelt, dass eben dieses Organ nicht mehr benötigt wird und sich zurückentwickelt. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn bei Kindern im Ultraschall zum Beispiel da vom vorderen Brustbereich dort ein Organ zu sehen ist, das bei Erwachsenen dann typischerweise verschwunden ist oder verschwunden sein sollte. Es gibt auch manchmal ganz, ganz seltene Erkrankungen, wo dieser Thymus nicht ausgebildet ist. Das ist tatsächlich dann für das Immunsystem ein großes Problem und muss dann umständlich behandelt werden, bis hin zu Thymustransplantationen. Aber ja, das soll hier nicht Thema sein. Aber ich finde es immer ganz interessant, über dieses Organ nochmal genauer nachzudenken, weil das was Besonderes ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ist auch unglaublich wichtig dafür, dass, wie du sagst, es sich irgendwann verabschiedet, ist es ohne dann trotzdem ziemlich schlecht und ziemlich mau, gerade in der Kindheit. Später dann nicht mehr im Erwachsenenalter, wie du gerade gesagt hast. Okay, wenn wir uns diesem Thema Lymphknoten nähern, und dabei geht's uns und den meisten Ärztinnen und Ärzten eben darum, rauszufinden, was ist die Ursache und muss ich mir Sorgen machen, wenn so ein Lymphknoten groß ist, dann gibt es verschiedene Charakteristika, die man abklopfen muss und die man über die man sich ein Bild machen muss. Und eins der ersten ist mal die Frage, wo liegt denn dieser Lymphknoten überhaupt? Wie gesagt, es gibt mehrere Lymphknotenstationen, die, wo es am häufigsten zu einer Vergrößerung von Lymphknoten kommt, hast du schon genannt, im Bereich des Halses, unter dem Kieferwinkel, auch rund um die Ohren mehr oder weniger, also hinter den Ohren oder am Nacken, da können auch mal Lymphknoten auftreten. Und die sind eigentlich relativ unspektakulär. Die können richtig, auch mal richtig groß werden, gerade wenn es Infektionen im Mund-Rachenraum gibt. Also mein Sohnemann zum Beispiel, der hatte jahrelang da ein Ei unter dem Kieferwinkel sitzen. Das war 4 Zentimeter groß, glaube ich, mindestens. Und ist immer wieder in seinen Krankheitsepisoden, also normale Infekte, ist dieser Lymphknoten angeschwollen. Und man hat schon, wenn man ihn angeguckt hat, hat man schon mehr Bescheid gewusst, was eigentlich gerade gesundheitsmäßig bei ihm los ist, als wenn man Fieber gemessen hat oder ihn gefragt hat, wie es ihm geht, weil das so das klassische Begleitsymptom war von seinen so eigentlich banalen Infekten. Aber dieser Lymphknoten, der ist groß geworden, und wenn der Infekt weg war, dann ist er wieder kleiner geworden und beim nächsten Mal wieder groß. Das ist, die Position ist eher unspektakulär. Und dann gibt es eben Lokalisationen, die in der Besorgniserregung da sich immer weiter steigern.
Ja, vielleicht nennen wir die dann direkt, was jetzt, sagen wir mal, die typischen sind. Du hast jetzt da am Hals und Kiefer genannt, das ist eher für uns nicht so spektakulär. Was auch relativ typisch ist bei Kindern, sind Leistenlymphknoten, natürlich nur bis zu einer bestimmten Größe, aber über Größe sprechen wir gleich, aber dort welche vorzufinden, ist im Grunde genommen erstmal nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlicher ist es zum Beispiel im Bereich der Achselhöhle, das ist so ein eine Lokalisation, die wir immer gerne mit abtasten oder die zu einer gründlichen Untersuchung auch immer mit dazugehören muss. Dort findet man meistens keine, und wenn man einen findet, ist das direkt ein Faktor, finde ich, der einen stutzig machen sollte und weiter abgeklärt werden sollte. Und dann so rund um das Schlüsselbein ist nochmal so eine Lokalisation. Da kann man medizinisch das nochmal in supra- oder infraklavikulär unterteilen. Klavikula ist ja der medizinische Begriff für das Schlüsselbein. Und wenn man da oberhalb des Schlüsselbeins so ein bisschen reintastet, der ist ja ein bisschen wie so eine, fällt man fast schon rein in so eine, wie so eine natürliche Schale. Und wenn dort Lymphknoten drin sitzen, sind sie erstmal bis zum Beweis des Gegenteils dringend abklärungsbedürftig, weil da schon häufiger dann auch mal eine problematischere Ursache, zu dem wir dann später kommen, dahinter stecken kann. Hast du noch andere Lokalisationen, die dir wichtig wären?
Also die man als Laie oder als Unbeteiligter ertasten kann, eigentlich nicht so richtig. Was es noch gibt, ist natürlich im Körper drinnen noch Lymphknotenstationen im Bauchraum oder im Brustkorb beispielsweise oder um die Leber rum. Also da sind überall Lymphknoten, die kann man natürlich von außen weder tasten noch sehen. Die könnte man lediglich mit Ultraschall oder anderen Bildgebungen dann darstellen. Die sind aber auch, je veränderter sie sind, desto besorgniserregender sind sie auch. Also da gibt es meistens dann schon einen ernsteren Grund, warum so im Bauchraum zum Beispiel Lymphknoten vergrößert sind. Das ist, wenn man irgendeine Entzündung am Darm hat oder ähnliches. Und das Gleiche gilt für den Brustkorb. Vielleicht nur zwei Details zu den Stationen, die du schon genannt hast. Also axilläre, also in der Achselhöhle befindliche Lymphknoten, die haben wir in den wenigen letzten Jahren so ein bisschen öfter vergrößert gesehen als Nebenwirkung von Impfungen. Zum Beispiel im Rahmen der Corona-Impfungen gab es immer wieder Patienten, die dann in den Wochen danach einen durchaus beachtlichen Lymphknoten auf der Seite der Impfung und in der Achselhöhle gehabt haben. Der sollte aber dann auch nur auf einer Seite sein und nicht auf beiden. Und ein Grund für eine Lymphknotenschwellung in der Leistengegend sehen wir auch in der Klinik immer mal wieder bei Jugendlichen. Und das ist diese kontinuierliche Reizung durch die Intimrasur. Das ist eigentlich ein ganz unerwarteter und spannender Fakt, finde ich, dass das häufig oder immer wieder mal bei Patienten vorkommt, die uns geschickt werden mit vergrößerten Lymphknoten in der Leiste, wo man nicht weiß, woran es liegt. Und dann liegt es eigentlich nur daran, dass es da immer wieder eben zu so kleinen Entzündungen kommt und die wiederum machen dann auch eine Lymphknotenschwellung.
Ja, das ist, kann man, glaube ich, auf den gesamten Körper verallgemeinernd auch sagen, dass wenn es Verletzungen gibt, das ist ja bei einer Impfung auch per se ja erstmal nicht anders, dass das ja eine Verletzung ist, kann ja schon der Grund sein, kann natürlich bei der Impfung auch die Immunreaktion sein. Das ist dann schwierig so auseinanderzuhalten bei der Rasur und da den Mikroverletzungen oder wenn man sich nicht so klug anstellt, auch größeren Verletzungen. Da ist es tatsächlich nur die Verletzung, die das verursacht. Und das ist vielleicht so eine Sache, die man sich auch merken kann. Nicht selten habe ich schon so Lymphknoten gesehen, auch mal an so ein bisschen komischen Stellen, auch mal so irgendwie am Bein oder zum Beispiel in der Kniekehle, wo dann große Sorge war und man dann relativ schnell gemerkt hat, naja, aber so ein bisschen stromabwärts, also so zum Beispiel bei der Kniekehle eher so im Bereich des Fußes, da gibt es eine Entzündung oder eine Verletzung, ein eingewachsener Zehennagel oder doch irgendwo ein größerer Mückenstich, der sich entzündet hat und dann im Verlauf, man kann sich das so vorstellen, dass das wie beim Blut ist, dass diese Lymphgefäße erstmal so Richtung Körpermitte abfließen, findet man dort dann eben so geschwollene Lymphknoten. Und damit ist die Sache immer auch erstmal ziemlich gut erklärt. Und man muss dann, außer man hat irgendwelche anderen ganz besonders schweren Symptome, nicht mehr weiter abklären und kann dann auch gut das mal verfolgen. In der Regel, wenn dann diese Verletzung abheilt, mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung verschwindet dann auch diese Lymphknotenschwellung. Also da bitte immer dran denken und nochmal genauer nachschauen, ob es da einen Verletzungsgrund gibt.
Ja, und wenn wir die Lokalisation mal rausgefunden haben, wo sich die Lymphknotenschwellung befindet, entweder durchs Abtasten oder weil wir den Patienten oder die Eltern einfach gefragt haben.
Darf ich dazu vielleicht noch was sagen? Ich finde es sehr wichtig, zu betonen, dass es sehr wichtig ist, die wichtigsten Lymphknotenstationen alle abzutasten. Also ich habe manchmal das Gefühl, im Eifer des Gefechts wird dann nur mal schnell kurz am Hals getastet und der Rest des Körpers nicht. Und gerade wenn ein Kind, gut, ich meine, wenn es jetzt ganz klar irgendwie eine Tonsillitis hat oder so, eine Mandelentzündung, dann ist die Sache relativ eindeutig. Aber wenn jetzt zum Beispiel mein Kind irgendwie Fieber hat und man ist sich nicht so im Klaren, woher das kommt, und man tastet dann nur mal ganz kurz im Kieferwinkel und dann sagt man, ach, wird schon irgendwie ein Virus sein, dann finde ich das nicht ganz so elegant, wenn man dann die anderen Lymphknotenstationen ausgelassen hat. Sollte man also immer mal machen, also in der Leiste, da rund um das Schlüsselbein und in der Achselhöhle, wenn jetzt schon so die Stationen, die, finde ich, mit dazugehören zusätzlich zu Hals- und Kieferwinkel.
Ja, auf jeden Fall. Sehr richtig. Und ich meine, es ist ja für einen Untersucher oder die Untersucherin jetzt auch kein großer Akt. Also man kennt das Typische, man sitzt beim Arzt, der sagt, Mund auf, dann guckt er in den Mund rein und währenddessen tastet er oder sie die Lymphknoten am Hals ab und wandert dann, das nehmen vielleicht Laien auch nicht immer so wahr, wandert dann runter zu den Schlüsselbeinen und tastet da. Die Achseln oder die Achselhöhlen sind so ein bisschen eine eigene Station, der man sich widmen muss. Aber wenn man dann den Bauch auch abtastet, dann hat man ja nur einen ganz kurzen Weg in die Leiste, um da auch noch einmal die Finger auf die Lymphknoten zu legen. Und dann somit hat man es dann schon und ist, wie du sagst, ganz, ganz wichtig natürlich, und das komplett zu haben alles.
Was man, glaube ich, auch noch sagen kann, gerade umso älter die Kinder sind, also Richtung jugendlichen Alter, desto seltener werden sie von sich aus sagen, dass da was geschwollen ist. Also gerade in der Leiste, muss ich sagen, habe ich schon öfter mal Lymphknoten entdeckt, die auch besorgniserregend waren, wo der Patient vorher überhaupt nichts zugesagt hat und dann auf Ansprache sagte, ja, ist mir schon aufgefallen, aber war mir unangenehm. Und da sollte man sich nicht drauf verlassen, dass die Jugendlichen von sich aus berichten, sondern gerade dann besonders wichtig, dass man das natürlich vorher ankündigt oder erfragt, dass man dort mal tastet. Je nachdem, wie hochgeschnitten die Hose ist, ist da auch einiges an Mitarbeit notwendig, und das geht meistens nicht ohne die Hose zumindest zu öffnen und aufzuklappen. Besser ist tatsächlich ja auch, wie es immer empfohlen ist, möglichst wenig bekleidet zu sein bei der Untersuchung. Also dort, auch wenn jetzt Eltern irgendwie fragen, was ist mit dir los und so, dann auch mal ruhig nach sowas fragen, weil dann kommt dann doch nochmal was raus, und die sind da echt hart im Nehmen, diese Jugendlichen oft. Die verheimlichen schon mal ganz gerne solche Symptome.
Auf jeden Fall. Das, wie du sagst, nimmt sich ja mit dem Alter dann auch zu. Ja, und warum machen wir das Ganze? Ich habe schon gesagt, die Lokalisation haben wir jetzt, und alles Weitere, was wir jetzt, worauf wir gleich noch genau eingehen, was wir da untersuchen und unterscheiden und uns ein Bild davon machen, dient hauptsächlich einem Weg. Nämlich, wir wollen wissen, ist die Ursache dieser Lymphknotenschwellung reaktiv? Das heißt, ist es eine Reaktion auf einen Infekt oder auf eine Entzündung? Oder ist es nicht reaktiv und Zeichen zum Beispiel einer bösartigen Erkrankung, also einer Krebserkrankung? Das ist auch in unserem täglichen klinischen Alltag an der Tagesordnung, einfach diese Unterscheidung zu treffen, weil demnach entscheidet sich dann auch, wie man mit dieser Lymphknotenschwellung weiter verfährt. Und deshalb gibt es da diese zwei Wege, und ich muss mir mit so wenig oder mit so guten Mitteln wie möglich ein Bild davon machen, ist das Teil einer Entzündung durch eine Infektion beispielsweise, oder ist das was Besorgniserregendes, weil möglicherweise bösartig.
Genau, vielleicht kann man es noch ein bisschen aufdröseln, dass bei den reaktiven natürlich auch ein paar Sachen dabei sind, die doof wären. Also es gibt zum Beispiel genau. Natürlich auch Entzündungen, die nicht so wünschenswert sind. Klassiker ist so, da erinnern sich alle Medizinstudenten oder die, die es noch nicht so lange hinter sich haben, an die Tuberkulose. Hierzulande eher seltener, aber kann auch mal vorkommen. Und gerade wenn man im Ausland war oder wenn man zugewandert ist, dann kann man sowas auch mitbringen. Da sind zum Beispiel auch so Achsellymphknoten ein bisschen verdächtig drauf, so als Beispiel. Und natürlich Erkrankungen des Immunsystems können auch mal, natürlich dann auch reaktiv, weil das eine Reaktion des Immunsystems ist, Lymphknotenschwellungen machen. Und das kann auch mal eine schwere, zwar nicht bösartige, aber trotzdem behandlungsbedürftige Immunsystemerkrankung sein. Die müsste man dann auch nochmal irgendwie berücksichtigen. Aber klar, wir haben natürlich immer erstmal den Filter, ist es jetzt gut oder bösartig? Und wenn es jetzt zum Beispiel nicht bösartig ist und dann die Lupe nochmal drauf gehalten wird, da muss man dann nochmal genauer schauen. Vielleicht können wir nochmal die so Zeichen für, ja, gutartige Lymphknoten noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich kann ja mal mit der Größe anfangen. Das ist ja so der wichtigste Aspekt, der einem dann ja beim Tasten sofort ins, nicht ins Auge, aber in die Finger fällt. Wie groß ist das Teil? Das hängt ein bisschen davon ab, wie gut auch erreichbar der Lymphknoten ist, den wir da tasten. Im Bauch ist das natürlich kaum möglich, mit den Fingern zu fühlen. Am Hals geht es aber schon mal ziemlich gut, dass man das auch schätzen kann, wie groß das ist. Nicht immer bedeutet groß, dass das ein großer Lymphknoten ist. Können manchmal auch so Pakete sein von mehreren Lymphknoten. Das ist nicht immer ganz leicht mit den Fingern zu fühlen. Und als magische Grenze kann man sich diese 1 bis 2 Zentimeter merken. Alles, was kleiner 1 Zentimeter ist, ist schon mal per se sehr unauffällig. Und so 1 bis 2 ist so ein bisschen Grauzone. Größer 2 ist aber dann schon auffällig. Auffällig nicht im Sinne von bösartig, das sind wir jetzt noch nicht, sondern erstmal im Sinne von, ja, der ist auffällig. Das könnte also auch eine Entzündung sein. Aber es ist, so ein bisschen dieser Marker. Und so zwischen 1 und 2, hast ja selber gesagt, also manche Kinder laufen auch mit so dicken Teilen rum, die sich zwischen den ganzen Infekten, die man sich da im Winter holt, einfach auch nie gänzlich erholen und zurückbilden, sodass die gefühlt immer dick sind. Das heißt also erstmal nichts. Aber so über 2 wäre schon so eine Grenze, die man im Kopf behalten sollte.
Genau, und das genauso wie die Lokalisation ist auch die Größe nicht so ein ganz eindeutiges Schwarz-Weiß-Merkmal. Also da gibt es natürlich eine Grauzone und es gibt auch große Lymphknoten, die in Ordnung sind, und es gibt kleine Lymphknoten, die nicht in Ordnung sind. Also es kommt auf das Gesamtbild drauf an, das wir jetzt gerade geben wollen. Neben der Lokalisation und neben der Größe spielen dann noch weitere Faktoren eine Rolle, wenn wir jetzt beim Tastbefund bleiben. Also ich taste mit den Fingern diesen Lymphknoten ab und dann gibt es so die Möglichkeit, dass ich da einzelne Lymphknoten fühle, zum Beispiel auch mehrere, die direkt aneinander liegen und nebeneinander, aber wo ich anhand des Tastbefundes merke eben, dass es mehrere sind. Oder es kann sein, dass es ein sogenanntes Konglomerat oder ein verbackener Lymphknoten ist. Das heißt, das sind nicht mehr mehrere einzelne, sondern das ist ein so ein höckriges Gebilde, das meistens noch dazu härter ist als so ein normaler Lymphknoten. Eigentlich ist ja ein gesunder Lymphknoten, auch wenn vergrößert, dann trotzdem so prall elastisch. Aber so ein verbackenes Konglomerat, das kann richtig hart sein und fest sein, und das ist auch schon mal ein Alarmzeichen. Also so ein je härter der Befund ist, desto härter ist auch der Verdacht, dass da was Unangenehmes dahinter steckt.
Hast du gerade die Verschieblichkeit auch schon gesagt? Nee, das
noch nicht.
Geht ja eigentlich damit einher. Das ist ja eigentlich das, was du meinst, auch mit dem Verbacken. Dann kann man den Lymphknoten, wenn er verbacken ist, nicht mehr so gut hin und her schieben. Gut verschiebliche Lymphknoten, das bedeutet nicht, dass ich den jetzt so einmal vom Hals runter bis an den Rücken runterschieben kann. Das heißt aber, dass ich den so ein bisschen zwischen den Fingern hin und her mir so hin und her spielen kann, so wie so ein Ping-Pong-Ball, aber nur auf kurzer Strecke, dass ich den bisschen so aus dem Gewebe lösen und lockern kann. Der flutscht, wie gesagt, nicht weg, der ist da schon verwachsen, aber der hat da so ein bisschen Spielraum. Und wenn dieser Spielraum nicht mehr da ist, dann wäre das auch so ein Zeichen, was uns nicht so gefallen würde. Zudem auch die Frage, ist der schmerzhaft oder nicht? Wenn ich da drauf drücke, auch das ist kein hartes Zeichen, schwarz und weiß, für oder wider. Allerdings kann man schon sagen, dass ein Lymphknoten, der schmerzt, wenn ich drauf drücke, ziemlich typisch ist für eine Entzündung. Also ich habe jetzt irgendwie eine Tonsillitis, Mandelentzündung oder irgendeinen anderen Infekt, eine Mittelohrentzündung und hinterm Ohr ist ein Lymphknoten geschwollen, dann kann ich schon ziemlich gut sagen, ja, das ist wahrscheinlich infektiös bedingt und das wird hoffentlich danach wieder abklingen. Wenn ich da jetzt einen dicken Lymphknoten habe und ich drücke da richtig ordentlich drauf und der Patient oder die Patientin sagt, nö, tut überhaupt nicht weh, gar nicht, dann ist für uns das auch erstmal ein Warnsignal.
Ja, ist vielleicht nicht das, was man erwarten würde, weil normalerweise kennt man ja von sich und seinem eigenen Körper, wenn irgendwas wehtut, dann ist es nicht so ein gutes Zeichen. Wie du aber sagst, bei der Lymphknotenschwellung ist es im Vergleich zu den nicht schmerzhaften Lymphknoten besser oder anders einordnbar, wenn er wehtut. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für eine Rötung, die zugleich auftritt. Also wenn die Stelle, wo der Lymphknoten ist, nicht nur dick ist und nicht nur wehtut, sondern auch gerötet ist, auch das ist ein Zeichen dafür, dass es sich eher um eine Infektion bzw. eine Entzündung handelt, wohingegen bösartig veränderte Lymphknoten nicht gerötet, in der Regel nicht gerötet sind.
Vielleicht noch so als letztes Zeichen für gut oder bösartig oder auffällig und nicht auffällig, so ein bisschen auch noch das Alter des Patienten. So Kleinkinder und auch so jüngere Schulkinder, die noch im Grundschulalter sind, das ist so schon das typische Klientel, was einfach durch einen normalen Infekt fette Lymphknoten bekommt, auch mal mehrere haben darf. Das ist meistens auch nicht das Alter, wo man direkt denkt, da steckt was Bösartiges dahinter. Auch ruhig, wenn das Ding ein bisschen größer ist als diese 2 Zentimeter, die ich genannt habe. Je älter der Patient wird, dann muss man schon mehr daran denken. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel ein Jugendlicher ist, der oder die jetzt ein großes Lymphknotenpaket irgendwie hat, dann, auch wenn die Lokalisation unauffällig ist, muss man trotzdem gut untersuchen und gut drüber nachdenken. Also es kann auch mal ganz normal da im Kieferwinkel ein dickes Ei sein, ist ja jetzt erstmal von der Lokalisation unproblematisch. Und klar, wenn ich dann in den Kieferwinkel dieses dicke Ei reindrücke, dann tut das vielleicht trotzdem weh. Also dann kann ich jetzt nicht sagen, ist schmerzlos, aber dennoch muss ich da gerade im jugendlichen Alter gut drüber nachdenken. Soll jetzt nicht heißen, dass Kleinkinder, dass das immer der Freifahrtschein ist, aber ich finde es Alter muss man auch noch mal ein bisschen berücksichtigen bei seinen Gedanken.
Ja, und um das Ganze so ein bisschen gerade zu kriegen und noch einmal zusammenzufassen, ich glaube, das ist nicht schlecht, weil es eben viele Charakterisierungen gibt und unterschiedliche Erscheinungen. Wenn wir es jetzt einmal zusammenfassen, also ein Kleinkind oder ein junges Schulkind mit einem Lymphknoten, der nicht größer als 2 Zentimeter ist, der möglicherweise am Hals oder im Kieferwinkel oder vielleicht am so hinter den Ohren ist, gut verschieblich ist, gerötet ist und wehtut, ist so eigentlich ganz unspektakulär und macht uns gar keine Sorgen, wohingegen ältere Kinder mit Lymphknoten über 2 Zentimetern, die noch dazu verbacken sind zu einem größeren Gebilde, nicht wehtun, nicht umgebungsgerötet sind und möglicherweise um das Schlüsselbein beispielsweise herum sich befinden oder in den Achselhöhlen oder in den Leisten, die würden uns schon mehr Sorgen machen und da müssten wir schon auf jeden Fall dringender das Ganze abklären.
Ja, kommen wir doch mal zur Abklärung, was alles dazugehört, was gemacht werden muss. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass die gründliche körperliche Untersuchung mit dem Abtasten des gesamten Lymphknoten oder der gesamten Lymphknotenstation wichtig ist, um sich da einen Eindruck zu verschaffen, ob es jetzt wirklich nur an einer oder an mehreren Stellen ist. Und alles Weitere hängt natürlich immer vom Kontext ab. Also wie gesagt, wenn man frühzeitig den Eindruck hat, dieser Lymphknoten weist keine Besonderheiten auf und er passt so zu der restlichen Story, dann ist es damit eigentlich schon erledigt. Dann muss man diesen Lymphknoten erstmal nicht weiter abklären, sondern nur noch im Auge behalten. Das heißt, auch die Eltern können das zu Hause machen, indem sie regelmäßig da auch mal fühlen. Ich frage da auch regelmäßig Eltern danach, ob sie denn den Eindruck haben, dass er sich verändert hat, der Lymphknoten. Und gerade dann, wenn Eltern sagen, nö, also die letzten 2, 3, 4 Wochen, nichts passiert, ganz genau gleich, dann glaube ich das auch und dann nehme ich das auch immer ernst. Aber nicht selten sagen viele Eltern so, ja, ich kann den kaum noch fühlen, ist quasi weg und dann ist das für uns ein gutes Zeichen. Wenn diese Problematik aber zum Beispiel länger besteht oder andere Symptome mit dabei sind, die uns jetzt besorgen oder zum Beispiel die Lokalisation oder die von den anderen Kriterien, die wir eben genannt haben, dafür sprechen, dass wir uns etwas mehr Sorgen machen, dann kommt man in der Regel auch um eine Blutabnahme nicht drumherum. Das ist etwas, womit man feste rechnen kann bei der Abklärung einer Lymphknotenschwellung. Das ist auch, sagen wir mal, gar nicht so wenig Blut. Also es ist mit einem Röhrchen nicht erledigt. Wir brauchen auf jeden Fall ein Blutbild. Das ist immer ein Röhrchen für sich. Dann brauchen wir auch eine Untersuchung der Enzyme oder wir nennen das ja in der klinische Chemie, also wo auch Entzündungswerte mit dabei sind. Wir brauchen auch meistens noch ein drittes Röhrchen für diese sogenannte Blutsenkungsgeschwindigkeit. Das ist ein Spezialröhrchen. Das macht man gar nicht mal so oft. Ich glaube, in der Kinderarztpraxis relativ selten bis gar nicht. Das ist aber so ein Parameter, der gerade mit so Lymphknotenschwellungen immer mit untersucht werden sollte. Da sind wir schon bei 3 Röhrchen. Und meistens braucht man danach auch noch 4., 5., je nachdem, wie viel das Labor braucht, Röhrchen für das Abklären von gewissen Erregern. Weil das ist das, was wir eben schon gesagt haben. Es gibt natürlich Erreger, die dahinter stecken können, die für uns erstmal völlig, ich sag jetzt mal, Pillepalle sind. Also die Standard-Streptokokken-Mandelentzündung, die Lymphknoten macht, da muss ich jetzt nicht nach Streptokokken im Blut auch suchen. Aber wenn die Sache jetzt irgendwie auffallend lange geht, da würde ich schon nach Epstein-Barr-Viren gucken. Oder ich hatte eben auch schon mal gesagt, dass es wichtig auch ist, je nachdem wie die Geschichte ist, da die Tuberkulose auch mit auszuschließen. Zum Glück nicht häufig, aber immer mal wieder findet man solche Fälle. Und dann gibt es noch so ein paar Kolibris. Da gibt es noch die sogenannten Bartonellen. Die gehören eigentlich auch so zum Standard, wenn man das mal richtig abklären möchte, mit dazu. Das sind so Erreger, die typischerweise auch durch Tierkontakt übertragen werden. Deswegen auch meistens die Frage oder das Inspizieren auf Kratzspuren am Kind oder auch die Frage, ob es Tiere zu Hause gibt, ganz besonders so in Richtung Katzen. Und dann gibt es noch die Toxoplasmen, da ist die Frage nach Katzen auch wichtig. Das ist aber meistens dann nicht das, was durch Kratzen übertragen wird, sondern Toxoplasmen sind ja meistens eher so im Katzenkot enthalten, aber damit kann man auch Kontakt haben, wenn man da irgendwie das Katzenklo sauber macht. Also deswegen fragen wir schon regelmäßig bei solchen Dingen auch nach dem Haustierstand. Oder beziehungsweise ist schön, wenn wir das schon direkt mit genannt bekommen. Nachdem ihr es hier gehört habt, könnt ihr es dann gerne auch von euch aus schon erzählen.
Ja, und die nächste Untersuchungsmethode, nachdem wir jetzt Blut abgenommen haben und uns das angesehen haben, wäre dann die erste und am schnellsten verfügbare und eigentlich auch billigste und schonendste bildgebende Maßnahme, und das ist die Ultraschalluntersuchung. Die sollte eigentlich von jedem niedergelassenen Kinderarzt oder Kinderärztin durchgeführt werden können, zumindest mal orientierend, dass man da den Ultraschallkopf drauf hält und sich damit die Struktur und die Form und das Aussehen dieser Lymphknoten ansehen kann. Da gibt's natürlich auch unterschiedliche Geräte. Gerade in großen Kliniken gibt's da richtige Hightech-Geräte. Das muss jetzt nicht in jeder Praxis stehen, so ein Riesenteil und so ein ultrateures Gerät. Aber da reicht ein normales Ultraschallgerät. Und da kann man auch schon ganz viele Informationen über diesen Lymphknoten sich rausholen, weil es, da sind wir jetzt wieder bei den Unterscheidungskriterien, gut oder bösartig. Wenn ich mir den Lymphknoten in seiner Form ansehe, dann kann ich unterscheiden zwischen einer ovalen Form, das ist ein gutes Zeichen. Wenn der Lymphknoten aber kreisrund ist, so wie eine Kugel, dann ist das eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass das abklärungsbedürftig ist und dass ich da nochmal näher nachschauen muss. Und was ich im Ultraschall auch sehen kann mit einer bestimmten Messtechnik, ist die Blutversorgung und wie viel und was für Gefäße, Blutgefäße in diesen Lymphknoten reingehen und ihn mit Blut versorgen. Weil so ein Lymphknoten wird einfach auch von kleinen Blutgefäßen versorgt. Und je weniger das sind, desto besser ist es. Also ein Lymphknoten sollte eigentlich nur ein Gefäß haben, das ihn mit Blut versorgt von außen. Wenn das mehrere sind, dann ist auch das ein schlechtes Zeichen, dem weiter nachgegangen werden muss und wo ich schauen muss, ob es sich nicht um eine bösartige Erkrankung dabei handelt.
Mhm. Welche andere bildgebende Maßnahme manchmal auch zum Einsatz kommt, das ist aber nicht zwingend, ist ein Röntgenbild. Das würde man typischerweise eher dann machen, wenn diese Lokalisation rund um das Schlüsselbein betroffen ist. Da, das kann man so gut veranschaulichen, ist ja nicht der letzte Ort, wo Lymphknoten auftreten können. Die können dann entlang, ja, wenn man sich das mal so vorstellt, wie sieht es aus bei uns im Hals? Da ist ja die Luftröhre drin, da ist die Speiseröhre drin, die hören nicht an den Schultern auf, sondern die gehen ja weiter runter in den Brustkorb hinein. Und entlang dieser Organstrukturen können auch weitere Lymphknoten noch betroffen sein, auch in Richtung der Lungen oder in Richtung des Herzens. Und die kann man nicht tasten, da kommt man mit den Händen nicht dran. Man kann dort mit dem Ultraschall auch ja relativ gut gewisse Strukturen erkennen, aber um auch so ein bisschen Eindruck zu haben, wie massiv ist ein Befall, wenn dort Lymphknoten wären, ist überhaupt ein Befall dort vorhanden oder sind die Lymphknoten so groß, dass sie auf etwas Wichtiges drücken, zum Beispiel auf die Luftröhre? Da würde man also auch ein Röntgenbild machen, gehört aber nicht zum absoluten Standard, ist auch in der Regel nicht das, was der Kinderarzt oder die Kinderärztin irgendwie verordnet, was man irgendwie ambulant macht, sondern gehört schon zur Abklärung, die wir im Krankenhaus machen würden, wenn wir da ja einen Verdacht haben, dass es auch etwas Bösartigeres sein könnte.
Und da gibt es noch andere Bildgebungen, die aber gar nicht so im Vordergrund stehen. Theoretisch kann man so Lymphknoten oder eine Lymphknotenregion auch noch mit einem MRT, also mit einer Magnetresonanztomographie, abbilden. Aufwendige Untersuchung dauert lange, 20 bis 30 Minuten. Kleine Kinder müssen dafür schlafen gelegt, also sediert werden. Also ist sehr viel Aufwand damit verbunden, dass man im Vergleich zum Ultraschall gar nicht so viel weitere Informationen bekommt. Und dann gibt es noch Computertomographie, noch ausgerissenere Computertomographien im Sinne von PET-CTs beispielsweise. Das ist aber mit Strahlenbelastung etc. dann noch mehr im Hintergrund. Soweit geht man eigentlich in den meisten Fällen gar nicht bei einer Abklärung von einer einfachen Lymphknotenschwellung, sondern wenn mir nach dem Ultraschall da noch immer Zweifel bleiben oder der Radiologe oder der betreuende Kinderarzt, Kinderärztin sagt, dieser Lymphknoten gefällt mir nicht, der macht mir Sorgen, der ist verdächtig auf oder wir müssen ausschließen, dass es da nichts Bösartiges gibt. Dann greift man zum nächsten Mittel und muss den einfach rausnehmen. Das heißt, ein Chirurg oder eine Chirurgin wird sich dem annehmen und in einer Operation entweder den ganzen Lymphknoten oder einen Teil davon rausoperieren, damit das Ganze dann von dem Pathologen untersucht werden kann. Und der kann dann in den allermeisten Fällen mit sehr großer Sicherheit sagen, woher das jetzt kommt, ob das was Bösartiges ist oder was Gutartiges. Da gibt es unglaublich viele Untersuchungsmöglichkeiten mittlerweile und Färbungen und Immunhistochemie und was weiß ich alles, wo man dann schon mit großer Sicherheit einfach eine Diagnose stellen kann und dementsprechend dann entweder Entwarnung gibt und sagt, okay, das ist reaktiv verändert, der Lymphknoten, wo wir jetzt alles hier gemacht haben, von klinischer Untersuchung über Blut abgenommen, Ultraschall bis hin zur Operation, hat sich herausgestellt, es ist alles in Ordnung und es ist einfach nur eine Reaktion auf eine Infektion oder auf eine Entzündung. Oder im schlechten Fall sagt der Pathologe dann, nein, das ist zum Beispiel ein Lymphom, das hier im Lymphknoten vorliegt und dann muss man natürlich die weitere Maschinerie anwerfen, was die Diagnostik und dann auch die Therapie angeht.
Ja, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, was man noch mit dem Lymphknoten machen kann, ist, da so eine Kultur draus zu züchten und zu gucken, ob da ganz seltsame Bakteriensorten drin wachsen. Nicht immer gelingt ja der Nachweis von Bakterien oder Bakterienantikörper über das Blut und manchmal haben wir dann schon auch dann die Diagnose erst dadurch gestellt, dass dann der Lymphknoten entfernt wurde. Da gibt es sogenannte atypische Mykobakterien, die zum Beispiel ja ganz oft erst durch diese Untersuchung ja sich preisgeben. Das ist, sagen wir mal, dann von dem Patienten trotzdem meist positiv, weil man nimmt den ja in der Regel nicht raus, den Lymphknoten. wenn man ja nicht auch ein bisschen den Verdacht hat, dass was Bösartiges sein könnte, also dann vorsichtig ausgedrückt freut man sich fast schon, dass das dann solche Bakterien sind, auch wenn das trotzdem ein ja eine Diagnose ist, die auch eine ordentliche Therapie bedarf, die auch gar nicht mal so kurz ist, aber es ist natürlich das, was von der Auswahl an Möglichkeiten dann etwas besser ist. Was wir jetzt nicht, wo wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen haben, was aus meiner Sicht jetzt den Bogen überspannt, ist, dass man natürlich auch ja gewisse immunologische Untersuchungen machen kann, also gewisse Antikörper, Autoantikörper untersuchen kann, Immunglobuline, also die körpereigenen Antikörperspiegel. Da gibt es auch manchmal Hinweise, dass das vielleicht auch eine Autoimmunerkrankung sein könnte. Auch das wäre etwas, was man erst im späteren Schritt machen würde, was man zum Beispiel auch machen würde, wenn man jetzt jemanden hat, der ja viele auffällige Lymphknoten hat, aber der Pathologe dann sagt, ist kein Lymphom, ist keine bösartige Erkrankung, dann muss man dann wieder in eine andere Richtung sich orientieren und Richtung ja dieser Immunsystem, Autoimmunsystemerkrankungen schauen. Das ist also vielleicht noch so ein Pfeiler, aber auch das ist etwas, da sind wir dann schon deutlich in diesem Bereich der Klinik auch angekommen. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen genauer, was noch die Ursachen sein können. Du hast jetzt eben die Lymphome schon genannt. Das sind ja wirklich bösartige Krebserkrankungen. Manchmal sagt man auch so im Volksmund Lymphdrüsenkrebs. Das ist etwas, was man auch zum Beispiel bei jungen Erwachsenen gar nicht mal so selten sieht. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass jemand im Umfeld, Freundeskreis, Familienkreis oder am Arbeitsplatz sowas schon mal gehabt haben kann. Was für Kinder natürlich auch wichtig ist, ist die Blutkrebserkrankung, die Leukämie, die kommt natürlich auch ja nicht häufig vor, aber ist zumindest die häufigste bösartige Erkrankung des Kindesalters. Die kann auch mal mit Lymphknotenschwellungen einhergehen. Dann gerade dann aber auch über andere ja, Parameter im Blut oder zum Beispiel durch eine Knochenmarkuntersuchung zu entdecken. Dann wäre auch eher es nicht angebracht, Lymphknotengewebe zu entfernen, um es zu untersuchen. Das ist dann in diesem Fall zum Beispiel nicht notwendig. Aber was man sagen kann und auch hier, glaube ich, beruhigen sollte, ist, dass die allermeisten Lymphknotenschwellungen gutartiger Natur sind und mit der Zeit verschwinden, manchmal hartnäckig sind, manchmal uns auch vor Fragezeichen stellen. Also es ist nicht jedes Mal so, dass wir die Lösung innerhalb von einem Arztbesuch auch dann rausgefunden haben. Es kommt schon manchmal vor, dass wir ja in der Klinik vor so einem Fall sitzen und grübeln und die ganzen Bausteine, Puzzleteile, die wir diagnostisch rausgefunden haben, auch mal zusammenstecken müssen, um zu schauen, was für ein Bild kommt dabei raus und welche Entscheidung ist dann zu treffen. Und bevor wir eine Operation anleiern, um einen Lymphknoten zum Beispiel zu entfernen, um ihn dann vom Pathologen zu untersuchen, müssen wir schon auch relativ sicher sein. Das würden wir nie so auf die leichte Schulter einfach irgendwie schnell mal verordnen. Das ist ein operativer Eingriff, der genauso ernst genommen werden muss wie jede andere OP auch im Kindesalter. Und die Indikation stellen wir dann schon relativ eindeutig. Bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn wir sagen, das ist notwendig, dann sind wir schon auch ziemlich sicher, dass ja, das unbedingt gemacht werden muss, um eine bösartige Erkrankung auch auszuschließen. Also ich hatte schon mal ein, zweimal Fälle, wo gerade auch bei Jugendlichen dann sich gewehrt wurde und gesagt wurde, nee, das wollen wir nicht und nee, das wollen wir jetzt hier noch weiter abwarten. Der Lymphknoten ist doch in Anführungsstrichen erst 4 Monate dick. Das habe ich schon mal erlebt, dass dann am Tag der OP Patienten dann abgesagt haben und gesagt haben, nee, wir wollen das nicht. Das ist absolut nicht zu empfehlen. Und es ist auch schon vorgekommen und auch nicht nur einmal, dass dann die Sache verschleppt wurde und dann zu einem späteren Zeitpunkt, dann sogar Monate später, die Diagnose einer bösartigen Erkrankung dann gestellt wurde und man sich dann wirklich gedacht hat, ja, das wäre wirklich nicht notwendig gewesen, wenn man es rechtzeitig gemacht hätte. Aber wie gesagt, es bedarf auch einer vernünftigen Aufklärung, dass man erklärt, was das soll und wieso man so eine Untersuchung anleiert. Und ich habe auch schon Situationen erlebt, wo ich der Meinung war, das hat man der Familie nicht gut erklärt und das ist auch der Grund, wieso sie es vielleicht nicht richtig verstanden haben, wieso das jetzt sein muss.
Hm. Ja, Also ich glaube, es ist manchmal nur ein kleines Detail oder eine kleine Schwellung, die ganz viel auslösen kann und die ganz viel nach sich ziehen kann, je nachdem, wie diese Befunde sind, über die wir jetzt gerade eine Stunde gesprochen haben. Aber am Ende des Tages ist es ein Symptom, das möglicherweise genau abgeklärt werden muss. Und insofern, ja, wie du sagst, manchmal geht es nicht anders. Es ist natürlich viel Action auch für Familien, wenn da am Ende der Diagnostik eine OP steht, beispielsweise, um den Lymphknoten rauszunehmen. Aber wenn erfahrene Medizinerinnen und Mediziner der Meinung sind, dass man nur dadurch sicher sein kann, dass man auch wieder beruhigt sein kann, dann sollte man dem auch nachkommen.
Ja, und vielleicht noch als letzte Take-Home-Message, wirklich, wenn ihr Lymphknoten entdeckt, bei denen ihr euch unsicher seid, die vielleicht auch ein bisschen losgelöst sind von einer akuten Infektion oder Erkrankung gerade, dann wirklich großzügig in der Kinderarztpraxis vorstellen, dass da auch eine geübte Hand mal diesen Lymphknoten abtastet, auch die anderen Stationen. Und wie gesagt, in den allermeisten Fällen ist es dann eine Sache, die sich schnell erledigt hat. Aber da gibt es, glaube ich, niemanden, der jemanden, der dann sagt, ja, mein Kind hat geschwollene Lymphknoten, ich möchte das untersuchen lassen, dann das abwinkt und sagt, nein, nein, das ist Quatsch, ist nicht notwendig. Da hat jeder Verständnis für, dass das auch gemacht werden muss. Also das gerne großzügig immer vorzeigen bei der Untersuchung. Ja, wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wir hoffen, die Folge hilft euch auch bei der Einschätzung weiter. Solltet ihr ja in eurem Umfeld vielleicht jemanden haben, der das Thema ja so längere Zeit schon mit sich herumträgt und sich nicht sicher ist, leitet die Folge auch gerne weiter. Wir verweisen auch an der Stelle auf unsere anderen Episoden. Es gibt an 160 Stück mittlerweile zu verschiedensten Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Wir freuen uns auch über Themenwünsche. Die könnt ihr uns auch gerne schicken an info@harnfußmund.de oder über unser Kontaktformular online. Wir sind immer bemüht, da unsere lange Liste mit Themen auch mit der Zeit abzuarbeiten. Schaut auch bitte gerne in unser Buch High Five, die 5 Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Dort haben wir natürlich auch viele andere Warnzeichen thematisiert, die man so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte als Eltern, bevor ein Problem auftritt, um es rechtzeitig zu erkennen. Das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie heute, wo wir so ein paar Sachen nennen wollten, die eben ja, besorgniserregend sein können. Ansonsten, ja, wünschen wir euch natürlich alles Gute, hoffen, dass euren Kindern natürlich solche Dinge erspart bleiben und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.